Herzlich willkommen zum Regenbogenmamas Podcast, dem Podcast für die Folgeschwangerschaft nach einem Sternenkind. So schön, dass du hier bist. Mein Name ist Kerstin Ziegler. Ich bin selbst betroffene Sternen- und Regenbogenmama, Sozialpädagogin und Coach für die Folgeschwangerschaft. In diesem Podcast teile ich meine persönlichen und beruflichen Erfahrungen der letzten Jahre mit dir und wir erkunden, was die Folgeschwangerschaft so besonders macht. Mut ist Angst plus ein Schritt. Ich würde sagen, los geht's. Herzlich willkommen, liebe Steffi. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und bereit bist, im Podcast über deine Folgeschwangerschaft zu sprechen und auch über die Schwangerschaft mit deiner Tochter Luna, denn beides gehört einfach zusammen. Und wenn wir über die Regenbogenschwangerschaft sprechen, dürfen und müssen wir eigentlich auch immer über die vorherige Schwangerschaft sprechen. Schön, dass du da bist.
Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Steffi, wir haben uns kennengelernt. Ich habe gerade noch mal nachgefragt. Im Sommer 22, na, da warst du damals eben mitten in deiner Schwangerschaft. Wir haben uns kennengelernt, weil du damals den Healing Circle gemacht hast. Der war ja noch begleitet. Also ein Intensivkurs für Sternenkindmamas in der Folgeschwangerschaft. Mittlerweile ist dein Regenbogenbaby geboren.
Na? Ja, und genau, schon ein Jahr lang.
Genau, fast. Du bist jetzt schon ein Jahr lang im verrückt bunten Leben, manchmal auch herausfordernden Leben des Regenbogenmamas-Seins. Da werden wir auch später nochmal drüber sprechen. Und bevor wir jetzt reingehen, darfst du dich aber selbst auch nochmal mit ein paar Sätzen hier vorstellen.
Ja, hallo, ich bin Steffi, beziehungsweise Stefanie Bock. Ich bin Sternenmama und Regenbogenmama, bin beruflich Schauspielerin, Musicaldarstellerin und ja, was wäre noch interessant? 34
was,
Jahre
was
alt.
Was denkst du? Was denkst du? Was
noch wichtig? Ich weiß es nicht.
Ja.
Ja, und freue mich sehr, dass ich dich letztes Jahr gefunden habe und auch die Frauen, mit denen wir diesen Women's Circle ja dann auch oder Healing Circle zusammen gemacht haben. Wir sind tatsächlich, habe ich auch eben vorhin schon erzählt, immer noch in Kontakt. Das war wirklich sehr, sehr wertvoll.
Ja, 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 es ist einfach so eine enge Clique, enge Gang, ne? Wie du es gerade oder vorhin ja auch gesagt hast, wo dieses Verständnis von Anfang an gegeben ist, wo man sich nicht erklären muss. Wo man einfach auch dann sich selbst in seinen Gefühlen irgendwie zeigen darf. Und das ist ja so unglaublich wertvoll als Sternenkindmama, aber eben auch später als Regenbogenmama, weil auch hier sind die Themen einfach nochmal ein bisschen anders, ne, als bei Frauen, die keine Verlusterfahrung erlebt haben. Ja.
Absolut. Und es gab ganz lange und selbst jetzt immer wieder den Moment, wo man eben irgendwas gefragt wird, wie, ja, wie viele Kinder hast du? Gibt's Geschwister? Keine Ahnung, wie viel die Schwangerschaft? Ja, man ist immer am Überlegen, okay, ist es jetzt relevant, dass ich es sage? Möchte ich es sagen? Ist es mir gerade wichtig? Also gerade in den ersten Jahren, ist gut gesagt, also bis vor kurzem eigentlich noch, war es mir immer sehr, sehr, sehr wichtig. Und erst jetzt komme ich in so eine gewisse Entspanntheit rein, wo ich denke, okay, es ist jetzt auch okay so, wenn wir einfach nur ganz kurz den Smalltalk darüber machen, über unsere Kinder oder worum auch immer es genau geht. Aber gerade bei diesen in der Schwangerschaft, aber auch danach Sport mit Baby, Krabbel, Gruppenkurse und so, wo man ja auch wirklich über Themen spricht, wie zum Beispiel den eigenen Körper, auch bei der Rückbildung. Naja, ist ja relevant, dass es schon eine Schwangerschaft gab, eine volle, das ist ja ein Unterschied. Ja, da muss man immer wieder kurz so reindiven, obwohl es ja gerade nicht Thema war. Und das ist ganz toll, dass man da diesen Frauen-Circle hat, so wirkt es immer. Ja, wo man das gar nicht mehr erklären muss, sondern es ist immer klar, wenn man spricht, wie es gemeint ist, was gemeint ist.
Ja.
Sehr schön.
Voll. Ja, es ist wirklich schön, dass euch das so erhalten geblieben ist, über die Schwangerschaft hinaus und jetzt auch eben in dieser ersten Zeit weiterhin. Steffi, lass uns gerne starten mit deiner Schwangerschaft, mit deiner erstgeborenen Tochter, mit Luna. Genau, magst du da mal ein bisschen erzählen, wie die Schwangerschaft für dich war und eben auch, ja, wie letztendlich die Umstände auch von Lunas Tod waren? Also sie starb ja dann auch sehr, sehr spät und in meiner Erinnerung auch ohne einen bekannten Grund in der Schwangerschaft, ne?
Ja, Absolut, genau so war es. Ja, die Schwangerschaft 2021 war das, habe ich im Januar erfahren, dass ich schwanger bin. Es war geplant und gewünscht und was waren die Themen in dieser Schwangerschaft? Also da ging es meistens eher so um das berufliche Thema. In meiner Branche als Schauspielerin ist das nicht immer so einfach, während der Schwangerschaft auch danach. Allerdings war auch kurz vorher ja noch der Lockdown zum Teil und es war eh alles so ein bisschen schwierig und aber gleichzeitig ja hat man sich auf das Kind gefreut, aber irgendwie waren die Gedanken mehr so beim beruflichen Umfeld oder wie geht's weiter und ich war da recht leicht, war auch gerne schwanger und habe irgendwie da gar nicht groß ja irgendwas Negatives erwartet. Mir ging es auch gut, also ich hatte auch wirklich null Beschwerden, habe lange Sport gemacht und war fit und ja, dann in der...
Das heißt, Steffi, sorry, dass ich dich unterbreche, Ängste waren kein Thema. Also es war jetzt irgendwie,
Nee, wirklich gar nicht. Ist es, wie das manchmal so ist, rückblickend erinnere ich mich tatsächlich an so einen Moment, wo ich mal kurz dachte, was ist eigentlich, wenn sie nicht lebt? Also ich weiß nicht, ich habe das oft gehört, dass man das mal denkt. Und ich weiß, dass ich diesen Gedanken kurz hatte und dachte, wow, das wäre aber krass. Also ein Kind zu gebären, was nicht lebt, das wäre ja krass. Nee, weg mit dem Gedanken.
Ja.
Und das Verrückte ist dann jetzt manchmal, und jetzt kann ich irgendwie auch darüber lachen, aber es ist halt schon krass, wenn ich mich denke, ja, das habe ich erlebt. Das ist schon eine Nummer. Also das ist manchmal fühlt sich das an, ist das wirklich alles passiert? Aber ja, und das ist alles in diesen letzten 2-3 Jahren passiert. Das ist so absurd.
Ja.
Und ja, ich habe, Ängste waren wirklich kein Thema, also nicht auf mein Kind bezogen oder auf die Geburt. Und ja, und dann in der 37. Schwangerschaftswoche habe ich schlichtweg gespürt oder eben nicht mehr gespürt, dass sie sich bewegt. Und mir auch erst nicht so viel dabei gedacht. Kann auch nicht ganz genau den Zeitpunkt feststellen. Ich habe eine Idee davon, wann es genau passiert ist. Auch weil es so einen Moment gab, wo mein Mann mich irgendwie so aus dem, ich glaube, genäht habe ich oder so, und er hat mich da so rausgeholt und ich war dann so ganz aggressiv und genervt und wie, er sagte auch im Nachhinein, also ne, sowas bemerkt man immer im Nachhinein, keine Ahnung, ob es jetzt wirklich the magic moment war oder wie auch immer, aber ja, dass er mich da wie so rausgeholt hat und ich war dann so ganz, wo sind wir, was ist zu tun und das war so am Abend und ja, die ganze Nacht habe ich sie dann eben nicht gespürt und hatte auch die ganze Nacht die Hand auf dem Bauch und dachte immer jetzt gleich muss ja was kommen. Habe aber immer noch gedacht, dass das jetzt Quatsch ist, so, ne?
Hört man ja auch oft, ne? So, dass es sich gegen Ende nicht mehr so bewegen und, ja.
Na klar, und ich dachte auch, die rutscht jetzt tiefer und dann geht's los und dann kommt sie halt früher. War ja alles im Rahmen auch schon, ne? War ja kein Frühchen mehr. Und am Morgen war ich sogar noch über Zoom bei einem Hebammen-Treffen, so mit anderen Schwangerinnen und habe ihr dann erzählt, mach mir so ein bisschen Gedanken und sie nur, ach, leg dich mal auf die Seite und atme mal tief durch und so. Ja, okay. Naja, und dann wurde es mir irgendwann dann doch irgendwie komisch und ich habe ich hatte eine Beleghebamme, gleichzeitig eine Hebamme, die auch Hausgeburten macht und wir haben tatsächlich auch schon alles für eine Hausgeburt geplant. Auch da war ich recht locker leicht, weil ich dachte, ja, lass uns das mal planen und dann gucken wir mal. Dann fahren wir ansonsten noch ins Krankenhaus, wenn ich mir dann komisch vorkomme. Also habe das so ganz irgendwie entspannt gesehen. Und der habe ich dann nur geschrieben und dann sagte sie, du, entweder du wartest bis morgen, da kann ich kommen, ansonsten fahre jetzt ins Krankenhaus. Gut, dann habe ich auch meinen Mann angerufen und er dann kam dann direkt von der Arbeit sofort und damit wir dann hinfahren, haben irgendwie kaum ein Wort miteinander geredet, weil wir beide so einerseits, ach du, wir kommen jetzt dahin und ich mache alle Pferde scheu und das ist voll unangenehm, dass ich jetzt hier so einen Aufstand mache und so. Ja, und dann waren wir im Krankenhaus und sie legte das CTG an und da wusste ich es eigentlich sofort, weil ich wusste, das CTG wird sonst aufgelegt und ich höre sofort einen Herzschlag und da war einfach nichts. Gähnende Leere, Stille. Wenn ich das erzähle, wird mir auch gleich wieder heiß und ich möchte zittern, weil das ist das Widerlichste, was man, glaube ich, nur fühlen, erleben kann. Und dann, ja, nahm das seinen Lauf, die Zeit dort im Krankenhaus. Und ja, Stück für Stück natürlich danach nochmal Ultraschall und bis dann sich einer erbarmte, uns zu sagen, was wir längst wussten. Ja, das ist kurz sehr emotional, da wieder drüber zu reden. Auch wenn es für mich völlig okay ist und ich ja auch da sehr offen mit umgehe, weil ich kann nur erzählen oder gar nichts erzählen. Dazwischen ist immer schwer.
Ja, und dennoch ist es immer auch wieder so ein Wiedererleben. Also selbst wenn du das jetzt erzählst, weil unsere Geschichten da tatsächlich sehr, sehr ähnlich sind. Bei mir wurde das, also abgesehen von der Vorgeschichte, ich hatte das nicht, dieses Gefühl, dass ich sie nicht mehr spüre, aber dieses Anlegen des CTGs. Und dann kam die Frage, hat sie sich denn noch gedreht? Und mir war das klar, sie hat sich nicht gedreht, weil das spürt man natürlich bei so einem großen Kind. Ne? Also so dieses, und dieser Moment, den du gerade beschreibst, also das resoniert auch sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark mit mir, ja. Also es ist etwas, was einfach in uns sitzt. Ne?
Ja. Total. Ja. Und das ging dann noch, also sie hat eben das CTG aufgelegt und dann aber nochmal gesucht und dieses Geräusch, wenn das Gel auf das CTG tropft, was so ultra laut war und dann wieder an den Bauch und nichts. Und dann hat diese Hebamme mir noch gesagt, das heißt noch nichts. Und ich hätte ihr am liebsten eine gescheuert, weil ich habe schon die Tränen und mich war schon durch und mein Mann hing an meinem Kopf und wir waren eigentlich schon hinüber. Und dann kamen eben die Ärzte rein und nochmal mit dem Ultraschallgerät, wo ich dann auch den Monitor gesehen habe. Ich auch denke, weiß gar nicht, ob man das hätte so machen müssen, aber gut, war eben, wie es war. Und ich dann gleich gesehen habe, dass alles dunkel war. Also wer das nicht weiß, man sieht bei einem CTG ja sonst hell,
was ist denn Sauerstoff, reiches Blut. Genau.
Also man sieht einfach das helle Baby eigentlich. Und wenn das eben verstorben ist, ist es sehr, sehr schwarz. Man sieht nur ganz, ganz schemenhaft etwas. Und er sucht und sucht und sucht, bis er dann eben nur sagt, ich weiß nicht, wie ich es ihnen sagen soll. Und wir wussten es schon. Und ja, das war scheiße.
Ja, und da darf es auch nochmal, ne, weil ich erlebe das häufig, dass dann auch so das medizinische Personal, was begleitet in dem Moment, in so eine Ohnmacht fällt und in so eine Hilflosigkeit, wobei das ja wirklich sie sind in dem Moment, ne, die den Rahmen geben müssen, die klar sprechen müssen und diese Worte klar treffen müssen, egal wie scheiße und wie schmerzhaft diese sind. Ne? Aber dieses Rumeiern in so einer Situation ist natürlich für betroffene Eltern in dem Moment genau das Gegenteil von dem, was sie brauchen. Und da merkt man auch wieder an diesen Punkten, dass da noch letztendlich diese Weiterbildung, Fortbildung, Aufklärung auch an dieser Stelle fehlt, ne? Gar nicht mal ein Vorwurf, aber das ist einfach,
Nein, die sind ja auch überfordert damit. Genau, die sind doch genauso überfordert damit, ne? Das ist ein kleines Krankenhaus, also jetzt keine Uniklinik gewesen, sondern eben ein normales Krankenhaus und so oft kommt es da wahrscheinlich auch nicht vor und dann, wir hatten sogar den Fall, einer der Ärzte war selber gerade Papa geworden oder wird, keine Ahnung. Und das hat meine Hebamme mir dann hinterher erzählt. Der war halt total überfordert, aber sollte später den Todesschein ausfüllen oder so und die letzte Untersuchung machen. Der war total überfordert. Und ich habe es ihm angesehen und ich dachte, es tut mir leid, soll ich dich in den Arm nehmen? mach's doch bitte einfach. Irgendeiner muss jetzt sagen, dass dieses Kind nicht lebt. Das stimmt, das ist scheiße, aber bitte tu es einfach, weil man ist dann auch einfach durch. Also auch wir können nur sagen, ich bin so dankbar, dass wir unsere Hebamme hatten. Meine Hebamme, die mich in der Schwangerschaft begleitete, diese Geburt begleitet hat, mich danach begleitet hat, auch meine Regenbogenschwangerschaft begleitet und auch in dieser Geburt geholfen hat, ich bin ihr so unendlich dankbar.
Sie kam dann in die Klinik Glück. Dann auch und ich erinnere mich auch, du sagtest, die Geburt mit Luna war auch in all dem Schmerz, hattet ihr eine wunderschöne Geburt, ne?
Tatsächlich ja und das ist das Glück wirklich von meiner Hebamme, weil sie, ich weiß gar nicht, ob ich ihren Namen sagen darf, ich bin gerade die ganze Zeit so, ich sage einfach immer meine Hebamme, wenn nicht, reiche ich den Namen nach. Ich werde bestimmt ihr das Interview weiterleiten. Liebe Grüße. sie war ja bekannt und wurde dann schon informiert und war auch wirklich sehr, sehr schnell dann da und hat uns mit aufgefangen. Ich weiß noch, meine erste Frage an den Arzt war auch, was machen wir denn jetzt? Wir müssen doch jetzt was machen. Wir sind doch hier in einem Krankenhaus, ja. Wir müssen doch jetzt was tun. Und ich dachte ja immer noch, okay, dann muss sie jetzt geholt und animiert, reanimiert werden, keine Ahnung. Das muss einem auch erstmal einer sagen, dass man einfach gerade nichts tun kann. Der Arzt war dann sogar auch eher, hat mir so ein bisschen, klar, das ist auch seine Aufgabe, mich dahingehend aufzuklären, aber hat mir auch so ein bisschen Sorge bereitet, dass könnte sie jetzt um eine Plazentaablösung handeln und dann könnte ich innerliche Blutungen haben und so weiter und so fort. All diese Dinge, die sein können, aber ja nicht müssen. Und da bin ich auch sehr, sehr froh, dadurch, dass meine Hebamme da war. Sie hat erstmal gesagt, erstmal ruhig, wir müssen ja erstmal noch gar nichts machen. Du siehst nicht so aus, ich würde das, sie, ne, Hebammen haben da ja so magische Hände und weiß ich nicht was, sagte gleich, bei dir ist erstmal alles okay und die Werte stimmen und. Atmet durch. Möchtet ihr nochmal nach Hause? Und das ist ein großes Geschenk gewesen. Wir sind nochmal nach Hause gefahren. Und das ist krass, weil ich habe viele Freundinnen oder mittlerweile Freundinnen oder Regenbogen Sternenmamas in meinem Umfeld, die einfach sofort musste das Kind raus. Obwohl es vielleicht keinen Muss gab. Also vielleicht gab es natürlich einen medizinischen Grund, keine Ahnung. Aber sicherlich nicht immer. Und in dem Fall bei mir gab es keinen. Und dann sind wir eben nochmal nach Hause gefahren. So absurd es war. Und das war natürlich ganz schlimm und furchtbar, aber wir hatten nochmal circa 24 Stunden, also nicht ganz 24 Stunden, wir sind wirklich nach Hause mit Übernachtung. Am nächsten Morgen kam meine Hebamme zu uns nach Hause und erst gegen Mittag, Nachmittag sind wir dann wirklich final ins Krankenhaus gefahren, um die Geburt einzuleiten. Und das ist ein großes Geschenk, diese knapp 24 Stunden, nicht ganz. Weil, klar, es war schlimm. Trauer, auch eine Form von Scham, weil man das jetzt irgendwie mitteilen muss. Alle warten gerade darauf, dass wir was Frohes verkünden. Stattdessen rufen wir an, um zu sagen, könnt ihr uns die nächsten Wochen alles vom Hals halten? Wir sind raus. Meine Eltern informieren, war das mit das Schlimmste, was ich machen musste, die ja selber so auf ihr Enkelchen gewartet haben und da ja zerbrochen sind, die sich natürlich aber auch um mich Sorgen gemacht haben. Irgendwelche Dinge regeln. Ich weiß, in der Nacht habe ich ganz viele Aufgaben verteilt an Freunde, irgendwelche Pakete, die verschickt. Das ist völlig absurd natürlich, aber irgendwie, man versucht ja, oder ich zumindest, wollte irgendwas regeln und versucht das alles zu regeln, damit alles geklärt ist, weil ich wusste, gut, keine Ahnung, wie die nächsten Wochen verlaufen werden. Aber auch einfach dieses Bewusstmachen, okay, sie lebt nicht mehr. Meine Tochter Luna in meinem Bauch lebt nicht mehr. Und dieses Bewusstmachen, da ist, das Baby ist ja noch drin. Und es, man durchgeht da diese ganzen Phasen. Ich hatte die Phase von, die bleibt da drin. Oh, sorry, wo soll sie denn hin? Die gehört da rein. Dann irgendwann dieses, oh Gott, kann das bitte einfach jemand wegnehmen? Ich will den Bauch nicht mehr an. Was, ja. Und dann eben wieder hin zu, okay, mein Schatz, wir machen das jetzt gemeinsam. Mhm. Wir schaffen das. Wir machen das, das bin ich uns schuldig, also Schuld ist ja auch so ein scheiß Thema, bei Mama sein, aber auch da eben schon so, dass das schaffen, wir machen uns das jetzt noch gut, wir bringen das gemeinsam zu einem guten Abschluss.
Und, also wieder in der Verbindung gefunden, das ist total schön, was du da beschreibst, ne? Ja. Also von Struggle also mit dir selbst, wieder in diese Verbindung dann mit ihr.
Ja, wirklich wahr, also das waren... Ich hatte mich in die Schwangerschaft sowieso mit Hypnobirthing und so beschäftigt. Die friedliche Geburt ist ja sicherlich auch für viele ein Begriff. Und das habe ich einfach gemacht. Also auch wenn das natürlich nicht für Sternenkinder ausgelegt ist. Ich habe mich auf die Geburt mit der entsprechenden Hypnose vorbereitet. Und da geht es eben darum, ich öffne mich, also ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut, aber sowas wie, ich öffne mich dafür, dass mein Kind jetzt gehen kann aus meinem Körper, dass ich endlich die Füße sehe, die Hände sehe. Und das ist ja alles richtig gewesen, daran war nichts falsch. Und wir haben dann mit meiner Hebamme natürlich auch viel gesprochen und dann mit Ölen und Tees und weiß nicht, irgendwie Akupunktur, versucht die Geburt natürlich einzuleiten, aber da passierte rein gar nichts. Ich glaube auch, weil ich zu einem gewissen Teil sie natürlich nicht hergeben wollte, es nicht wahrhaben wollte. Ja. Und es war dann für uns alle, auch für meinen Mann vor allen Dingen, glaube ich auch, sehr, sehr wichtig, dass wir da einen Cut gemacht haben und dann so, wir gehen jetzt aktiv ins Krankenhaus und leiten die Geburt ein und das geht los. Und es gab dann diesen Punkt auch im Krankenhaus, es war natürlich, da kommt man da an und muss unterschreiben und muss da irgendwie nochmal durch. Man muss als Mutter unterschreiben, das weiß ich noch. Die Ärztin, sie müssen unterschreiben, dass wir einladen. Und da stand Mutter und da muss ich unterschreiben. Und ich war so, kann ich da unterschreiben? Ich bin ich denn, wer bin ich denn überhaupt? Und diese Ärztin, da muss ich wirklich auch, sie hat ganz toll reagiert und sagte, ja, natürlich sind Sie Mutter. Was glauben Sie denn? Natürlich sind Sie das. Und das, ja, muss ich auch weinen, weil das war sehr, sehr wichtig, dass sie mir das gesagt hat. Ja. So können Ärzte zum Beispiel reagieren.
Ja.
Und dann war ich wirklich an diesem Moment, ne, da nimmt man die, wir haben das in Tablettenform, die erste Tablette zur Einleitung und irgendwie gab es so ein inneres, okay, wir machen das jetzt. Und es hatte was Friedliches für den Moment, für mich. Und so ist dann eigentlich, ne, die Einleitung, das dauert ja ein bisschen, bis die Wehen losgehen. Irgendwann nachts ging es dann los und ich habe auch da immer wieder die Meditation auf den Ohren auch gehabt, immer mal wieder. Und ja, die Geburt war auch extrem heftig. Also so eine eingeleitete Geburt ist jetzt auch nicht ohne. Aber mir war sowieso alles scheißegal und ich habe da die Bude zusammengeschrien. Das ist mir alles völlig wurscht gewesen. Meine Hebamme, wie gesagt, hat mich da brillant durchbegleitet und wir waren am Ende auch wirklich allein im Kreißsaal. Da war kein Arzt, sondern nur meine Hebamme, mein Mann und ich. Und es gab wirklich ganz zum Schluss unter der Geburt so diesen Moment, wo ich wirklich, also ich war wirklich vorfreudig. Ich habe mich einfach nur gefreut, wir haben das gleich geschafft. Und dann sehe ich mein Mädchen und ist doch okay. Und ich weiß noch, meine Hebamme, mein Mann, die hatten die Tränen in den Augen stehen, weil sie sagt, du machst das so toll. Und ich nur, ja, was habt ihr denn? Wir sind doch gleich durch, wir haben es doch gleich. Es sind sicherlich auch so ein paar Medikamente dabei gewesen, ne? Schmerzmittel und weiß ich nicht was. Ja. Und ja, der Moment, dass meine Tochter dann da plötzlich liegt und ich sie auf den Arm, also habe auch sofort mein T-Shirt ausgezogen, so habe ich mir das doch immer vorgestellt, das muss doch auch jetzt gehen. Und ich hatte sie im Arm und das ist einer der schönsten Momente in meinem Leben und das ist völlig verrückt.
Ja, das erwarten, glaube ich, viele nicht, ne? Das, was du gerade beschreibst.
Natürlich nicht.
Ja.
Der schlimmste Moment ist der Moment im Krankenhaus mit dem CTG. Das ist mein schlimmster Moment meines Lebens.
Ja.
Aber der, wo sie dann da war, es ist halt mein Kind.
Ist einfach nur perfekt in dem Moment. Ja.
Genau, perfekt, das war mein Wort. Perfekt, sie ist perfekt, weil ich habe sie geboren, sie ist mein Kind, man liebt sein Kind, egal was es hat, auch wenn es nicht mal einen Herzschlag hat. Und sie war so wunderschön, so zart und auch fertig. Also man hat ja auch Angst gehabt, dass irgendwas ist. Ne? Hätte ja jetzt auch, keine Ahnung, Tumor, sonst was sein können. Man sieht ja nicht alles im Ultraschall. Und nein, sie war einfach wunderschön. Und hat so gut gerochen auch. Es war einfach so schön. Und ich weiß, erst als wir wirklich, ne, meine Hebamme hat sie dann ein bisschen sauber gemacht, angezogen, gewogen auch, gemessen, was man so macht, ein Foto. Wir haben ihr den Namen gegeben. Dann musste natürlich noch der Tod bescheinigt werden von einem Arzt nochmal. Das war der Moment, den ich vorhin schon beschrieb, wo er sich so geziert hat. Und ich war so richtig, jetzt machen Sie doch, wir wollen nach oben, wir wollen wieder aufs Zimmer. Und erst als wir dann in diesem Zimmer waren und dann auf die Sternenfotografin warteten, die Fotos machen sollte, also so ein Moment, wo ich dachte, aber irgendwas ist doch trotzdem falsch an der Situation. Also es gibt so einen Hauch von, nee, das ist richtig so. So bekommt man Kinder. Und dann wird einem klar, nee, eigentlich ist das, was sich gerade irgendwie okay anfühlt, gar nicht so okay.
Ja.
Und dann kam erst so, wie gesagt, sicherlich auch die Schmerzmittel lassen nach oder so.
Ja.
Puh, dann und auch kam das so Stück für Stück.
Auch deine eigene, also unterschätzt auch nicht so deine eigene die Kraft deiner Psyche, ne? Also was wir in dem Moment einfach auch wegpacken, weil es einfach zu viel wäre, sonst das in vollem Umfang zu begreifen und zu verstehen. Na?
Muss ja auch. Also, so blöd es klingt, das Kind muss erstmal raus. Das ist klar, das weiß auch der Körper und dafür tut er alles, was möglich ist. Und das ist Wahnsinn.
Ja, genau.
Das ist Wahnsinn. Ja. Genau.
Ja, so kraftvoll, so schön. Vielen Dank, dass du das teilst, Steffi, weil
ich bin gerade selbst überrascht. Das ist doch ganz schön privat, aber eigentlich Ich hätte mir manchmal, glaube ich, gewünscht, sowas zu hören. Ich habe mich auch mit dieser Erfahrung, dass ich es als positiv empfunden habe, immer mal sehr einsam gefühlt. Und bin nach wie vor aber irgendwie auf eine absurde Art und Weise dankbar für meine Tochter Luna, weil sie mir das geschenkt hat. Ich vermisse sie unendlich, jeden Tag, auch jetzt noch. Und trotzdem hat es... Nee, es ist natürlich nichts Schönes daran. Alles ist scheiße daran. Und gleichzeitig in all dem Mist war es eben trotzdem auch ein schöner Moment, weil ich meine Tochter kennenlernen durfte.
Ja.
So.
Ja.
Ja.
Genau. Und das ist so wichtig, wie du sagst, na, dass ich bin mir sicher, dass es viele Frauen gibt, die das hören und die sich da jetzt total abgeholt fühlen, weil das eben etwas ist, was man so denkt, das kann doch gar nicht sein, ne? Also wie kann ich da jetzt irgendwas Schönes empfinden oder Glücksgefühle haben, wenn mein Kind doch tot ist, wenn doch da eigentlich dieser Schmerz sein muss? Und das wird uns ja gerne suggeriert, so das eine schließt das andere aus. Entweder ist da dieser Schmerz und die Traurigkeit und dann kann das nicht da sein, auch so vom Umfeld. Deswegen spricht ja auch keiner drüber, deswegen fragt man ja auch nicht nach, weil man möchte dich ja nicht dran erinnern und man möchte ja diesen Schmerz nicht hochholen. Aber dieses Verstehen, ne? So wie stolz du bist und was du da erlebt hast und wie kraftvoll das war, das kommt manchmal im Kopf nicht zusammen, weil es ist doch so schlimm, ne? Also es kann doch gar nicht so. Also diese Gefühle können doch gar nicht mit dabei sein eigentlich.
Und da ist es so wichtig, dass wir darüber sprechen. Ja, ich wollte es nicht ansprechen, weil ich, das finde ich immer so cool. Ich wollte es nicht ansprechen, ich wollte es nicht wieder hochholen, wo ich denke, sorry, du musst da nichts hochholen, es ist immer da. Und ich finde auch, also seit der Geburt von Luna weiß ich, dass die Dinge gleichzeitig existieren können. Freud und Trauer können gleichzeitig existieren und das ist so krass. Das ist wirklich verrückt. Ich kann mich freuen über diese Erfahrung und gleichzeitig wirklich könnte ich mich da jetzt auch reinsteigern in diese tiefe Trauer, dass ich sie einfach aufs Blut vermissen werde, ein Leben lang. Und ich kann mich über meinen Sohn freuen, dass er jetzt lebt, dass er da ist, dass er so ein Goldschatz ist. Und trotzdem werde ich seine große Schwester vermissen. Ja. Und das ist.
Ja. Und das ist spannend, dass einem das davor nicht bewusst ist, ne?
So. Nein, gar nicht. Auch gerade Weihnachten war auch so ambivalent, weil eben man sich so freut, jetzt endlich sowas für das Kind, für meinen Sohn eben machen zu können. Das schön herrichten und gleichzeitig ist man aber einfach nur traurig, weil immer noch ein Menschenkind fehlt. Das ist echt verrückt und das hört auch nicht auf. Und das ist aber auch okay. Also ne, es gibt ja diesen Spruch, Trauer ist nur da, weil Liebe da ist. Und das stimmt.
Ja.
So, und deswegen ist es okay. Und deswegen werde ich die Trauer auch nicht loslassen oder will sie ja gar nicht loslassen, weil sie ja auch irgendwie was bedeutet.
Ja.
Und freue mich immer, natürlich gibt es Momente, gerade jetzt im Alltag mit Regenbogenbaby und Action und weiß ich nicht, klar geht das irgendwie unter und das ist ja auch gut so, man muss ja auch funktionieren und dann ist es immer wieder, aber trotzdem wichtig, dem wieder Raum zu geben, weil Trauer ist trotzdem da.
Mhm. Ja, so, diese Verbindung ist auch immer da, also ich finde, da darf man auch mal nachfühlen, auch wenn das im Alltag untergeht, aber in den Momenten, in denen du dich einfach, in denen Luna in deinem Bewusstsein ist, ist da einfach diese Verbindung da. Ne? Es ist einfach pure Liebe und sie ist deine Tochter. Und na, wir hängen das manchmal so an, auch an Quantität. Wie viel mache ich irgendetwas? Wie viel bin ich da und dort? Und messen das daran. Aber wenn man eigentlich mal so in den Kern reinfühlt, ist das eh etwas, was wir nicht abtrennen können. Niemals. Ja. Ne? Ja. Steffi, du hast gerade schon von dem kleinen Bruder gesprochen, von Luna. Genau, Wie war das denn bei euch? War das für euch schnell klar? Hat es ein bisschen gedauert auch, bis ihr den Entschluss gefasst habt, dass du nochmal schwanger wirst, dass ihr euch ein kleines Geschwisterchen auch wünscht für Luna?
Das war eigentlich sehr schnell klar. Um ehrlich zu sein, sogar noch im Geburtsprozess um Luna herum. Das ist echt verrückt. Habe ich aber auch schon mit vielen Sternmamas gesprochen, dass es da vielen ähnlich geht, dass man, es ist auch ganz praktisch, ein praktischer Gedanke, okay, wie muss die Geburt jetzt verlaufen, dass ich weiterhin Kinder kriegen kann? Also man macht sich ja gleich Sorgen, ob das ein generelles Problem ist auch. Und das kam irgendwie sofort mit hoch und ist auch vielleicht, also bestimmt auch ein evolutionsbiologischer Instinkt vielleicht, der da einfach hochkommt oder auch
ein, ja.
Und auch der so ein vermeintliche einzige Hoffnungsschimmer.
Genau.
Das ist es doch irgendwie, ne? Dass man hofft, dass dieser Wunsch doch irgendwann, oder was heißt Wunsch, finde ich immer so, als ob man sich ein Geschenk wünschen kann. Mein Kind ist kein Geschenk, was man sich wünscht. Aber der Wunsch, Mama zu sein, also das Mama-Sein auch auszuleben. Für mich fühlte sich das auch gerade in dem Trauerjahr immer so an, als ob ich ganz, ganz viel Liebe habe und die stößt aber so an meine Haut, an meine körperlichen Grenzen und ich kann die nirgendwo hingeben und es tut weh.
Ja.
Und das ist der Wunsch, dass das irgendwo hin kann. Und,
ja. Das beschreibst du sehr gut. Das ist tatsächlich total körperlich, ne? Auch so das Fehlen dann des Babys. So, dass du, wie wenn dir ein Stück deines Körpers wirklich auch fehlt. Das hat sich für mich auch immer angefühlt. Ja.
Ja, total. Ja, und deswegen war das von Anfang an sehr, sehr präsent. Wenngleich klar war, dass die halbwegs mentale Heilung und die körperliche Heilung natürlich irgendwie wichtig ist, im Vordergrund steht auch, hatte ich berufliche Termine, wo ich im Nachhinein total froh bin, dass ich mir so viele Termine gelegt habe. Also im ersten Babyjahr hat sich dann auch ergeben, dass es noch mehr wurden und das ist eigentlich aber im Nachhinein unfassbar hilfreich gewesen, um einfach wieder ins Leben zurückzufinden, einen Grund zu haben, am Leben teilzunehmen. Da war mein Beruf mir sehr, sehr, sehr wichtig und bin sehr, sehr dankbar auch für alle Menschen, Kollegen, Mitarbeiter, wie auch immer, die daran beteiligt waren, Freunde, die mir da einfach sehr geholfen haben, den Weg geebnet haben. War fast beruflich noch leichter als im Privaten, an manchen Stellen, nicht an allen. Aber ich merkte dann, nachdem so die ersten Monate rum waren, dass ich dachte, okay, hier beruflich habe ich ganz viel mir erarbeitet. Privat war ich noch gar nicht so weit, sondern nur so im engsten Freundeskreis. Verrückte Welt. Aber war eine wichtige Zeit irgendwie und eine schlimme Zeit auch. Also schon alles sehr schwierig und gleichzeitig eben irgendwie hilfreich. Und immer schwang aber natürlich der Wunsch nach einem Baby weiter mit. Aber immer so mal schauen, was der Körper auch sagt, wann es wieder geht. Und irgendwann gab es dann so den ersten Moment, wo wir verhütet haben. Und ich trotzdem, als ich meine Tage bekommen habe, dachte, Mensch, habe ich jetzt hier einem Kind verwehrt, zu uns zu kommen? Also es war so ein ganz, was ich auch nicht so richtig kannte. Also das hatte ich vor meiner ersten Schwangerschaft nicht, dass ich jetzt so den krassen Kinderwunsch hatte. Es war immer mehr das Gefühl von, okay, jetzt möchte ich Mama sein oder kann Mama sein. Und plötzlich war das aber wirklich so, Gott, ich habe dem Kind verwehrt, zu uns zu kommen. Verrückter Gedanke.
Das fühlt sich wie eine verpasste Chance an, ne? Das ist das, was du total. Total ist.
So, und gleichzeitig gibt es eben noch das andere Gefühl von, okay, wir müssen schnell wieder aufs Pferd aufspringen. So blöd es klingt, sonst werde ich Angst davor bekommen. War mein Weg in der Trauer fast immer. Eben beruflich habe ich ja so ein bisschen angesprochen. Einfach weitermachen, dadurch, auch wenn ich Angst davor habe und kurz vorher mal denke, bist du eigentlich hirnrissig? Jeder würde sagen, würde alles verstehen, wenn ich einfach absage. Aber das ist meine Art, damit umzugehen, mein Weg. Einfach Augen zu und durch, einmal das Ganze beweinen, betrauern, wie auch immer, was auch immer getan werden muss, beschreien. Und dann haben wir es geschafft und das ist das zweite Mal schon nicht mehr so schwer. Und irgendwie fühlte sich es beim Kindermachen. Beim Babys oder wie auch immer, wie sagt man denn, beim Kinderwunsch, genauso an.
Ja.
Genau, das, okay, entweder jetzt oder es könnte sich eine Angst davor einschleichen und das wird nie wieder passieren. Und dann hat es auch relativ schnell geklappt.
Ja.
Also das war dann, hätte ich jetzt gar nicht so mit gerechnet. Ich dachte auch so, na mal gucken, der Körper muss sich ja auch irgendwie finden, wieder eingrooven, aber offensichtlich bin ich dann, wir hatten es vorhin ausgerechnet, 8 Monate später, genau, bin ich wieder schwanger geworden. Ja.
Und wie war das dann? War es dann so, wie du es in deiner Theorie hattest? Ne? Also die Angst war nicht da, sondern es war, hat sich gut angefühlt oder wie hat sich es denn angefühlt?
Da muss ich eigentlich echt drüber nachdenken, weil das kommt mir super weit weg vor. Es ist erstaunlich, dass ich sowieso das Gefühl manchmal habe, ich kann mich aus dieser zweiten Schwangerschaft mit meinem Sohn nicht immer an alles erinnern. Ich weiß nicht, ob auch da irgendeine Schutzfunktion im Körper enthalten ist oder ob das einfach die Stilldemenz ist. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, mich zu erinnern, dass ich mich wirklich pur gefreut habe, aus ganzem, ganzem Herzen. Vielleicht sogar mehr als bei meiner ersten Schwangerschaft. Also es war wirklich wie so ein, okay, krass, krass. Und das Verrückte ist, ich habe auch, das habe ich auch ganz, meinen Mann richtig überrascht damit. Also so, das eben so richtig zelebriert, ihm nicht gleich davon erzählt, sondern dann erst den Schwangerschaftstest und eingepackt und das, was man dann so macht. So, ja, das war schön. Mhm. Nee, wir haben uns eigentlich sofort gefreut.
Mhm. Mhm. Ja. Was würdest du denn sagen, es kam ja irgendwann mal das Thema Angst hinzu, oder es kam zumindest das hinzu, dass du gemerkt hast, hey, das fühlt sich doch irgendwie anders an, als ich es kenne. Was würdest du denn sagen, wann das so der Punkt war?
Eigentlich sehr, sehr bald. Womit ich nämlich nicht gerechnet habe, ist, dass ich tatsächlich von Anfang an Angst hatte. Also ich hätte gedacht, naja, am Anfang war ja nichts, sondern am Ende, also werde ich zum Ende in Angst haben. Aber tatsächlich waren die ersten 3 Monate genauso schlimm wie der Rest. Vielleicht sogar ein bisschen schlimmer, ich weiß gar nicht warum. Ich war wirklich sehr oft bei der Ärztin. Also ich habe immer gearbeitet, also ich bin am Theater eben gewesen und immer wenn ich nach Hause kam, war ich eigentlich sofort bei der Frauenärztin einmal zu einer Kontrolle. Wieso? Weil man ja auch noch nichts spürt. Also immer können wir noch mal gucken, ob noch alles da ist. Nicht, dass schon längst vorbei ist und so. Und das war schon verrückt, weil ne, in der ersten Schwangerschaft waren mir die Kontrollen, ich habe die nötigen gemacht, aber ansonsten habe ich da nicht so viel Wert drauf gelegt. Immer lieber bei der Hebamme dann auch Kontrollen, wenn dann gemacht nur. Und haben ja sogar über eine Hausgeburt, die haben wir ja sogar geplant. Und jetzt ist das definitiv das ganze Gegenteil gewesen. Also ich brauchte das. Ich brauchte die Kontrolle der Ärztin immer wieder. War jetzt auch nicht immer hilfreich. Ich würde sagen 50-50. Die Hälfte der Termine waren hilfreich, die andere Hälfte nicht, weil plötzlich irgendein Wert anders war, weil man kann ja nicht alles so genau messen. Ne? Und plötzlich ist irgendwas anders und man ist, was heißt das jetzt? Was können wir tun? Oh Gott. Und dabei war halt einfach der Wert anders. Punkt.
Man hört die Dinge also anders in der Folge Schwangerschaften, bewertet einfach anders. Total, ja. Und wie sprichst du was Wichtiges an, ne? Und auch so die Zeit vor den Kontrollen. Also, na, man weiß, ich gehe wieder hin, dass man da einfach auch nochmal mehr mit Aufregung reingeht und immer auch in so einen Adrenalinschub nochmal, ne, bis man dann wirklich hört, es ist alles gut, oder? Ja, ne, eben hört, es ist irgendwie eine kleine Abweichung da, die eigentlich völlig in Ordnung ist, aber einen dann in dem Moment halt auch aus der Bahn werfen kann, ja.
Total, wenn die Ärztin einfach nur kurz zögert. Warum hat sie jetzt gezögert? Wieso hat sie das nicht sofort gesagt? Was meinte sie damit? Bestimmt, weil, ein Quatsch, ein Mumpitz. Aber es ist, man ist halt dann so. Mhm. Und da, was hat geholfen? Ne? Da, also gerade die ersten Termine wie war das denn? Das war ja, na klar, es war ja auch noch ein bisschen Lockdown sozusagen, oder Corona. Nee, war gar nicht mehr, war ja im Sommer. Aber zumindest durften bei uns die Männer nicht mehr mit rein, beim Frauenarzt mittlerweile. Auch nicht, oder? Ich weiß gar nicht mehr.
Ja, das war lange, noch im Sommer, dass die Männer nicht mit rein durften.
So,
ja, total.
Zumindest habe ich gerade kein Bild dazu. An den ersten auf jeden Fall nicht. Ich glaube, später durfte mein Mann, der durfte oft mit rein, weil wegen unserer Vorgeschichte. Da war meine Frauenärztin zum Glück wirklich sehr, sehr kulant und hat ihn da oft, der musste immer draußen warten und dann immer, wenn ich rein durfte in den Raum, durfte er dann schnell mit reinhuschen, genau. Weil das war ihr, da war sie tatsächlich auch toll und hat da sehr versucht, da uns eine Entspanntheit mitzugeben, hat aber natürlich eben, wie gesagt, nichts gebracht. Ich habe trotzdem ganz viel interpretiert in ihr Zögern oder was auch immer. Beziehungsweise kann sie gar nichts dafür. Das ist einfach so. Man ist einfach, man geht einfach auf dünnem Eis. Und die ersten 3 Monate waren schon, weil ich auch viel gearbeitet habe, dann bin ich mal gestürzt irgendwann. Es war ein Auf und Ab. Und immer irgendwie die Sorge, dass es schon längst wieder vorbei ist und ich krieg's gar nicht mit, weil man spürt ja noch nichts. Und gleichzeitig dann wieder Momente der Freude und Vorfreude auch und der Hoffnung. Es ist ein durchwachsenes Spiel der Gleichzeitigkeiten. Auch hier alle Gefühle gleichzeitig. Es ist
und etwas, was so häufig einfach auch unterschätzt wird, ne? Dieses, also von einem selbst gerne, Weil man ja genau das hat, wenn ich dann wieder schwanger bin, dann irgendwie ist meine Hoffnung wieder da oder dann können wir es nochmal versuchen oder whatever, dann geht's dieses Mal gut, sagt man sich selbst und dann ist man schwanger und dann ist es ganz anders, ne?
Total. Und auch, dass ich immer dachte, naja, nach den ersten 3 Monaten wird es leichter. Und Spoiler, nein, eigentlich nicht. man hat immer irgendwie was. Es gibt immer Phasen, wo es besser war und dann wieder schlechter. Nach den 3 Monaten ungefähr muss ja dann, ja genau, ungefähr nach den 3 Monaten war ja dann, hat ja dann auch der Healing Circle begonnen mit deiner Begleitung und den anderen Frauen. Und da kann ich auch sagen, also hat mir ja vor allen Dingen dann geholfen, diese Verbindung zum Kind, zu ihm.
Bindungsförderung.
Habe ich dann ja, genau, ja. Das war wirklich, das hat mir ganz, ganz extrem geholfen. Vor allem dann, ich weiß nicht genau, ab wann, das war dann ein bisschen später, habe ich das ja wirklich, wie deine Empfehlung war, habe ich wirklich einen Termin gemacht. Immer montags habe ich mich mit ihm hingelegt und diese Meditation gemacht und mich mit ihm verbunden und ihn vor mir gesehen. Lustigerweise habe ich ihn immer nuckelnd gesehen am Daumen und der war ein, habe ich ja vorhin erzählt, der ist ein kleiner Nuckler gewesen. Ja, verrückt. Und das hat mir sehr geholfen irgendwie, weil ja, für mich zumindest zum Ende der Schwangerschaft, verrückterweise dann, war ich, also plus, minus, gibt immer Tage, Stunden, die ganz furchtbar sind, aber ziemlich im Vertrauen. Ich war mir sicher, dass er sicher war und das war schon toll. Also das ist krass, das jetzt so zu sagen, weil es mir fast naiv vorkommt oder so ein bisschen närrisch. Mir fällt gerade kein richtiges, sehr naiv vielleicht ist es. Aber ich war relativ sicher. Wie gesagt, es gab auch wieder Stunden, wo man plötzlich sich unsicher ist und so weiter. Aber ich muss auch sagen, manchmal, ich glaube, ich habe ihn da auch vielleicht sehr trainiert von Anfang an, hatte ich meine Hand auf meinem Bauch und er hat sich bewegt. Er hat mir immer sehr geholfen, mir ein Zeichen zu geben, der kleine Mann. Und war immer sehr bei mir.
Ja, und auch also 2 Punkte, die mir da einfallen. Du hast die pränatale Bindungsförderung angesprochen, was ihr dann regelmäßig gemacht habt. Das heißt, dieses Band zwischen euch hat sich gestärkt, was sich natürlich dann auch dahingehend auswirkt, dass du dann Gefühl bekommst, ne? Ob du dem trauen kannst, ist wieder was anderes, aber dass dieses Gefühl entsteht, dass alles gut ist, dass es meinem Baby gut geht. Das ist schon auch etwas, was aus dieser Kontinuität eurer Sessions dann entwachsen ist, ne? Und was mich so zum 2. Punkt bringt, dann auch dazu geführt hat, dass diese scheinbare Triggerzeit, ne, ist ja auch etwas, was man annimmt, was auch manchmal zutrifft, aber manchmal eben auch nicht, dann gar nicht so diese Triggerzeit war, nämlich dann zum Ende hin, sondern dass du da eben durch diese, ich nenne es mal in Anführungsstrichen Vorarbeit oder durch diese Beziehungsarbeit, eigentlich diese Triggerzeit dann so aufgepuffert hast, dass die eben gar nicht mehr so stark war, wie sie hätte auch sein können, ne? Ohne diese Förderung der Bindung, ja.
Ja, ja, also ihre, ja, also Lunas Todeswoche, sage ich jetzt mal. Ich weiß ja eben nicht haargenau, wann sie verstorben ist, zum Glück, glaube ich. Und habe es mir auch nicht nochmal versucht herzuleiten oder auszurechnen, damit ich eben nicht den einen Tag ausmachen kann, den ich in der Schwangerschaft mit meinem Sohn schaffen muss, in Anführungsstrichen, erreichen muss. Aber ich wusste, die Woche 37, wenn ich die gepackt habe, wenn ich in Woche 38 bin, dann habe ich diesen Tag auf jeden Fall überwunden, sage ich mal. Und irgendwie war das mein Ziel. Kommt mir im Nachhinein auch irgendwie albern vor, weil who cares, Hauptsache gesund. Aber es war mir in der Schwangerschaft für mich, für meinen Körper irgendwie wichtig, über diesen Tag gehen zu können. Vielleicht, um mir irgendwie zu sagen, dass es halt nicht an meinem Körper liegt, dass es nicht wie ein, als hätte ich irgendwie so einen Ausschalter, dass das einfach, ne, bis dahin und nicht weiter kann eine Schwangerschaft getragen werden. So, also müsste mich mir das beweisen, damit ich mich mit meinem Körper wieder wohl und sicher fühle. Und so war immer diese Woche so schon wichtig, aber ich habe versucht, da eben keinen bestimmten Tag, keine Uhrzeit irgendwie mir in den Kopf zu rufen. Und habe die Woche auch ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was da war. Ich weiß, dass ich da mich mit zwei Freundinnen, mit meinen engsten Freundinnen getroffen habe, die mir den Bauch bemalt haben und wir ein paar Fotos gemacht haben. Das war sehr schön. Ansonsten habe ich versucht, der Woche nicht zu viel Bedeutung zu geben. Aber ich weiß, nach dieser Woche habe ich mich gefühlt wie die Königin. Also es war wirklich, ich dachte, jetzt kann doch nichts mehr passieren. Jetzt ist doch irgendwie alles geschafft. Mhm. Und vor allem kann er jetzt kommen. Jetzt bitte, los geht's, aber sofort. und das war ein gutes Gefühl schon. Ich hatte auch noch mal eine große Pränataldiagnostik im Krankenhaus. So einen genauen, sehr genauen Ultraschall. Und da hatte ich auch das Glück, beim ersten Mal zumindest eine sehr, sehr gute Ärztin zu haben, die mir das ganz toll erklärt hat. Mich da ganz zuckersüß, wirklich Stück für Stück. Und wieso braucht sie hier länger und da kürzer beim Untersuchen? Und das so schön erklärt. Und ich war richtig, auch mit meinem Mann, wir waren so, okay, jetzt kann doch nichts mehr passieren.
Ja. Den hattet ihr extra dann gelegt in diese späte Schwangerschaft. Ja. Ah ja, ja.
Genau, das war noch so ein Ding für mich, dass wir in dieser Woche diesen Termin haben oder eine Woche davor, irgendwie sowas, auf jeden Fall um den Dreh. Auch wenn das nicht ganz logisch ist, also auch meine Frauenärztin, so einen Termin hätte sie mir eigentlich nicht gegeben, den Termin. Sie sagte, hör, es doch, gibt doch eigentlich gar keinen Grund. Ich sage, ja, ich bezahle den auch selber, ist mir doch wurscht. Man müsste den eigentlich früher machen, weil wenn man was erkennt, kann man ja nur dann eingreifen. Aber es ging mir ja nicht ums Eingreifen, sondern nur ums Checken.
Ja.
Und genau, und dann haben wir den aber auch so, glaube ich, haben wir den bezahlt. Ich weiß es gar nicht mehr. Es war mir auch einfach völlig egal. Ich dachte mir, komm, Freunde der Sonne, es geht hier nur um meine Psyche, nicht um was anderes. Mhm. Und das hat sehr, sehr geholfen. Interessant ist, dass ich 10 Tage später dann nochmal eine Kontrolle hatte bei einem Arzt, einem anderen. Der hat das nicht ganz so liebevoll gemacht. Der hat da nicht geholfen, der Termin. Der hat mich wahnsinnig gemacht, der Termin, weil er da so durchgerauscht ist und nur Fakten, so ist die Kopfgröße, Körpergröße und so. Und ich war so, können Sie bitte noch kurz sagen, dass alles okay ist? Das ist das Eigentliche, was ich hören will. Und ihm war ja nicht bewusst, was wir da eigentlich machen, wofür wir das machen. Ja. Und deswegen war diese Stimmung im Raum dann gar nicht so hilfreich, weil es nur um Fakten ging. Und ich dachte, nee, ich bin wieder die Ärztin von vor 10 Tagen. Die war ganz liebevoll und hat mich da so durchgetragen. Ach Mensch. Weil es eben alles nur eine Kopfsache, eine mentale oder eine Gefühlssache ist. Ne? Rein auf dem Papier gibt es kein Problem und gibt es keine Krankheit und kein Thema. Und das ist natürlich schwer zu begreifen für alle Beteiligten, weil man halt nichts tun kann. Und das ist echt ätzend. Also manchmal hätte ich mir gewünscht, ich hätte irgendwie gewusst, dass ich irgendwas machen kann. Aber kann man halt nicht. Ne?
Nee, kann man nicht. Ja, danke, dass du es teilst. Das finde ich jetzt nochmal auch ganz, ganz wertvollen Input, weil das ja häufig auch wieder so die Frage ist oder der Gedanke ist, na, wenn ein Baby reif verstirbt oder eben so spät verstirbt, wie gehe ich dann mit dieser Geburt um? Und häufig auch dann so, dass die erste Antwort ist, na, ich werde einleiten. Das sagen die Frauen dann meistens auch so zu Beginn der Schwangerschaft. Also ich gehe da gar nicht drüber über diese Woche. Also genau gegenteilig von dem, was du gemacht hast und was für dich auch dein persönlicher Benefit dann daraus war, da drüber zu gehen. Ne? Und da auch zu hören, weil das sage ich auch, ich sage zum einen erstmal, wartet mal ab, sonst so viele Wochen, ne? Da kann einfach noch so viel passieren. Und dann, es gibt eben auch Alternativmöglichkeiten. Es muss ja nicht gleich direkt die Einleitung sein, zum Beispiel eben das, was du gewählt hast, ne? Dass du gesagt hast, ich habe dann nochmal einfach eine erweiterte Untersuchung gemacht, um da nochmal für mich dann auch zu hören, es ist jetzt gerade alles fein, das hat mir persönlich geholfen, ja, um mir einfach aufzuzeigen, es gibt Optionen, es gibt verschiedene Wege, es gibt nicht nur diesen einen Weg, wenn du diese Geschichte hast und letztendlich darfst du für dich dann rausfinden, wenn es dann der Zeitpunkt ist, was ist dann dein Weg?
Das steht und fällt natürlich auch total mit dem Umfeld, insbesondere der Frauenärztin, Arzt oder der Hebamme.
Absolut, ja.
Meine Frauenärztin hat mir zum Beispiel auch, sie hat immer versucht, relativ cool zu sein mit mir, also so entspannt. Also ich glaube, sie hat das auch versucht, mir zu vermitteln. Es gibt keinen Grund. Es gibt keinen Grund, irgendwelche Untersuchungen zu machen oder irgendwas, weil es keine Vorgeschichte, keine medizinische Vorgeschichte so wirklich gibt. Und gleichzeitig hat mich das wahnsinnig gemacht, weil ich dachte, wir müssen doch was tun, was soll denn das? Und sie hat eigentlich dann erst zum Ende hin irgendwann mich gefragt, so, was machen wir denn, wenn es zum ET geht? Und ich sage, was empfehlen Sie mir denn? Weil ich auch immer so dachte, oh Gott, kann mir irgendwer das einfach abnehmen? Mhm. Und sie hat mich dann, sie hat es mir nicht empfohlen, doch, sie hat mir empfohlen, aber hat mich eben nicht, das nicht gezwungen oder so, aber sie hat gesagt, sie würde sich wünschen, dass ich ab ET die Geburt einleite.
Okay, ja.
Sie würde sich wünschen, dass ich nicht drüber gehe. Und ich war super fein damit. Ich war eigentlich froh, dass mir einer, dass wir diese Deadline haben, weil ich wusste nicht, okay, wie weit schaffe ich das? Weil, ne, wie viel Risiko, also eigentlich gibt es kein Risiko und gleichzeitig hat man aber das Gefühl von Risiko. Und für mich war das total hilfreich, dass sie mir das gesagt hat. Und ich war sofort, alles klar, ab ET wird eingeleitet. Und davor, vielleicht kommt er früher. Zumal ich sowieso immer dachte, der kommt früher. Der wird auf mich hören. und das eh so ein Gefühl war, weiß ich nicht. Weil ich auch immer bei Luna dachte, die wird früher kommen. Das war, und klar, sie kam früher eingeleitet, aber ich glaube, dass sie war reif. Also wie man so schön sagt, ne? Sie wirkte nicht so, als ob sie noch hätte lange brauchen müssen. Wer weiß. Und ja, das hat mir von ihr geholfen und meine Hebamme, die mich ja eben bei Luna begleitet hat bereits und auch da, war immer bei mir am Anfang, ich weiß noch genau, stimmt, ich erinnere mich, ganz zu Anfang sagte sie noch, das hältst du nicht durch. Mhm. Das war so ihr, aus ihrem Impuls heraus. So, sie hatte schon mal Regenbogenschwangerschaften begleitet und auch Sternkinder, Sternenmamas begleitet, also deswegen hatte sie diese Erfahrung. Und dann habe ich ihr gesagt, kannst du bitte die Option für dich offen lassen, dass es doch geht. Weil ich würde gerne rausfinden, ob es geht. Ich möchte mir das offen lassen. Ich möchte erst mal sagen, dass mein Kind alleine entscheiden darf, wann es zur Welt kommt. Früher holen kann ich es immer noch. Diese Option kann ich ja immer noch wählen. Und dann hat sie das erstmal so angenommen und dann so mit den Wochen ihrer Begleitung wurde sie immer entspannter, weil sie auch mich natürlich gesehen hat und sagte immer öfter dann, nee, du machst das. Wenn einer, dann du. Und das war total hilfreich. Ich meine, vielleicht war auch hilfreich, dass ich am Anfang mal einmal darum gebeten habe, dass sie diese Option auflässt. Und sie war dann eher, nämlich dann Team, ab der Woche, in der Luna verstorben war, ab der 37. Woche haben wir dann halt alles Mögliche gemacht, damit die Geburt losgeht. Da konnten wir endlich was tun, ne? Endlich war was zu handeln. Ne? Irgendwelche Heublumen, Dampfbäder und Akupunktur und Öle geschmiert und weiß ich nicht was. Aber das war irgendwie schön. Also wir waren halt irgendwie alle Team Baby. Alle. Ja. Lasst uns das wuppen. Und trotzdem gab es immer die Option, jederzeit zu sagen, so, ich rufe dich an und dann muss es jetzt losgehen. Und das hätten wir gemacht. Ne? Das war halt irgendwie gut, die Option, sich offen zu lassen und gleichzeitig natürlich die Hoffnung zu haben, dass er selbst entscheidet, wann er kommt, was er am Ende auch tun durfte.
Ich wollte gerade fragen, wie war es denn? Kam er dann von sich aus?
Ja. Kam er, das ist, ist auch verrückt. Und wie war das? Ich glaube, am Tag vorher war ich noch bei einer Frauenärztin, die dann eben nochmal guckte und sagte, nee, Muttermund fest verschlossen. Ach, ich ahne, dass wir uns nochmal sehen nächste Woche und dann schicke ich sie ins Krankenhaus. Ich sage, ach, mal abwarten, habe ich gesagt. Ich habe mich ziemlich gut gefühlt offensichtlich in der Zeit. Und am nächsten Tag ging es plötzlich los oder noch in der Nacht. Und ich weiß noch, ich wusste sofort, dass das keine Übungswehen sind. Das war so, es hatte auch eine Schmierblutung und ich war sofort, alles klar, es geht los. Und ich habe mich nur gefreut. Ich muss richtig lachen, wenn ich dran denke. Es war so eine Vorfreude da drin. Denn das war so geil, krass.
Und das spricht auch wieder für eure Bindung, die ihr hattet, weil das ist so klassisch pränatale Bindungsförderung, dass die Babys da auch genau dann kommen, beziehungsweise das auch wahrnehmen, wenn es da irgendwie so eine Deadline gibt oder so einen Wunsch gibt. Ne? War bei uns so auch so, dass das denn, ich hätte am nächsten Tag zur Einleitung gemusst, weil sich bestimmte Werte waren, also wir wurden so ganz eng untersucht, weil bei der Liane einfach so medizinisch was war, nichts Schlimmes, aber es wurde einfach angeschaut. Und da wurde dann festgestellt, dass sie scheinbar nicht mehr gewachsen ist zum letzten Mal und aufgrund der Vorgeschichte wurde uns das geraten. Also es wurde es nicht, ne? Und dann bin ich eben mit ihr auch wieder in die Verbindung gegangen, habe gemeint, so Liana, so ist der Fall. So, wenn du das jetzt selbstbestimmt machen möchtest, dann bitte bräuchte ich eben die Kontraktionen. Und nachts ging die dann los. Also wir sind dann mit den Kontraktionen in die Klinik, die haben uns dann wieder weggeschickt und gemeint, wir müssen die ja nicht einleiten, ne? Kommen sie einfach, wenn sie dann stark genug sind. Und genau. Ja.
Cool.
Ja.
Ja. Hier ging es eben auch los und es war ganz entspannt, aber sehr wirr. Also ich hatte zwar so einen Venentracker installiert, ne, und das, ich konnte das nicht tracken. Also da hat er immer nur gesagt, fahren Sie ins Krankenhaus, zweites Kind, fahren Sie lieber schnell. Könnte schnell gehen, aber es war halt so wirr, aber es war halt immer noch super gut aushaltbar. Und ich weiß noch, dass wir dann mittags rum, wurde es plötzlich weniger und ich war super enttäuscht und dachte, nein, was soll das, kann doch nicht sein. Und dann kam meine Hebamme vorbei, zu dem Zeitpunkt mit einer Hebammenschülerin, was auch ganz, ganz toll war. Sie war echt eine Bereicherung, also gar nicht irgendwie störend, sondern wirklich nochmal eine schöne Bereicherung. Und vielleicht auch einfach, dass an dieser Geburt etwas anders ist im Raum. Dass,
ja.
Nicht nur, also das nicht alles, es war schon vieles, sehr, sehr vieles parallel, was, also viele Parallelen, die sehr triggernd waren im Nachhinein, aber das war zum Beispiel gut, dass da noch jemand anders beteiligt war, ganz, ganz liebevoll auch. Und die kamen dann jedenfalls und dachten, ach Mensch, Jani, dann geht's ja vielleicht doch noch nicht los. Und dann untersucht sie mich und sagt, oh, 4 Zentimeter. Oh, krass, okay, dafür, dass es so sich gar nicht schmerzhaft anfühlte und ich ja auch durch die erste Einleitung keine wirkliche Ahnung davon hatte, wie muss es sich denn anfühlen? Was ist denn normal und was nicht? Keine Ahnung.
Ja.
Naja, dann hat sie eben nochmal Akupunktur gemacht und sagte, okay, sag Bescheid, wenn es losgeht. Und die waren in der Tür raus und ich sag, okay, wenn das eben ohne Schmerzen zu 4 Zentimetern führte, dann weiß ich nicht, was jetzt gerade passiert. Es ging sofort los, dass ich dachte, okay, es ist immer noch nicht schlimm, aber dann kann ich es nicht einschätzen.
Spürbar.
So. Und so sind wir schon irgendwie am Abend dann also eine Stunde später oder so ins Krankenhaus gefahren. War auch ein anderes Krankenhaus, vielleicht auch noch sehr interessant. Ich konnte nicht in das gleiche Krankenhaus gehen. Zum Glück hat meine Hebamme das Krankenhaus
kommt häufig diese Frage, soll ich in das gleiche Krankenhaus gehen oder eben nicht, ja.
Nee, das ging für mich gar nicht klar, obwohl, wie gesagt, meine Hebamme ja toll war, aber irgendwie, nee. Und eben, ich hatte das Glück, dass sie das Krankenhaus auch gewechselt hat, von daher konnten wir uns da gleich anschließen. War zwar ein weiterer Weg, aber gut, war jetzt auch nicht schlimm, ne? Schön veratmet und dann kamen wir da auch an und waren die Einzigen im Kreissaal und haben noch gelacht und Witze gemacht und mal die Witze gemacht, dass ich das Kind gleich rauslache, weil wir irgendwie so entspannt waren. Und ja, dann bin ich in die Wanne gegangen, genau am Abend. Und ab da wurde es dann doch nochmal sportlich. Also so entspannt, wie der ganze Tag bis dahin war mit den Wehen. Die letzten, die Endwehen, die Presswehen, das war nochmal 3 Stunden.
Ja.
Horror, möchte ich kurz sagen. Und im Nachhinein, ich habe alles Mögliche, ich hatte die gute Visualisierung eigentlich, das Herzband und wie ich ihm helfe beim Rausdrücken und so weiter und so fort. Aber meine Hebamme sagt im Nachhinein, dass ich ihn vielleicht doch nicht hergeben wollte. Und ich glaube, da ist was Wahres dran, weil man fokussiert sich die ganze Zeit darauf, dass er lebt. Aber es ist natürlich sehr, sehr schwer, sich vorzustellen, dass er auch außerhalb des Körpers lebt. Irgendwie. Und ich glaube, dass es, auch gerade wenn ich jetzt, wir haben ja schon im Vorgespräch ganz kurz das so uns erzählt, das ist so ein bisschen das, worauf man sich vielleicht auch nicht vorbereiten kann. Und was mich überrumpelt hat auch nach der Geburt. Irgendwie bei allem Visualisieren und dass er lebt, dass er da wirklich lebt, ist ein krasses Ding. Und manchmal heute noch gucken wir uns an und sagen, krass, der bleibt jetzt hier, ne? Also, es ist ein bisschen absurd, aber es ist so verrückt, weil wir eine andere Erfahrung gemacht haben einfach. Und ja, 3 Stunden waren eben noch ein bisschen sportlich und kurz bevor sie dann sagte, oder als sie dann sagte, wir müssen mal die Ärztin holen und einen Wehentropf legen, hab ich nochmal alles zusammengenommen, die Androhung hat gereicht und dann war er auf der Welt. Und mein erster Satz war, krass, der lebt wirklich. Also ich habe es gesagt, sie hob ihn aus dem Wasser raus und ich war so überfordert damit, dass er lebt. Also das ist ja, schwierig. Und natürlich wünscht man sich jetzt, dass ich erzähle, wie glücklich dieser Moment mich auch gemacht hat. Aber um ehrlich zu sein, war ich in dem Moment überforderter als bei der Geburt von Luna. Mhm. Und das erfüllt mich ein bisschen mit Scham oder bedauere ich sehr, kann aber natürlich auch nichts dagegen tun, dass es so ist. Und ich bin zum Glück jetzt sehr, sehr glücklich und erfüllt, dass er da ist und lebt. Aber dieser Moment, ich weiß genau, wie ich mich gefühlt habe. Und ich freue mich natürlich. Der hat nämlich auch sich sofort bewegt. Das ist auch so absurd. Das machen Kinder nicht immer, gerade nicht, wenn sie im Wasser geboren werden. Aber er hat sich sofort bewegt und die Augen aufgemacht. Also als hätte er mir auch da den Gefallen getan, es mir gleich zu zeigen. Es gibt auch so ein Foto, wo er auf meiner Brust liegt und so hochguckt. Na, du bist das also. Aber ich war einfach nur, ich war immer nur krass, krass, krass. Also es war wie so,
so der Schock, der einfach so, genau, ja, so lange noch drin saß und der sich dann auflöst. Und das ist gar nicht genau das, was du da dann beschreibst. Ne? Und dann muss man erstmal hinterherkommen. Dann, das ist nochmal so wie eine neue Verarbeitung dann, wenn dann das lebende Baby da ist. Ne? Und ich finde es super wertvoll, auch hier wieder, dass du das teilst. Weil genau darum geht es, wenn das jetzt eine Frau hört und so empfunden hat, um sich zuordnen zu können, um einfach zu wissen, ich bin richtig, ne? Weil genau das dann diese Gedanken sind. Ich sollte mich doch freuen. Das ist doch der Moment, auf den ich so und so viele Monate gewartet habe und jetzt fühlt sich's anders an. Na, und dann zu hören, auch das ist eine Variante von normal. Auch das kann einfach dazugehören. Das ist einfach super wertvoll und hilft allein schon, einfach sich dann anzunehmen in diesem Gefühl und es da sein zu lassen. Und mehr braucht es meistens auch einfach gar nicht. Ne?
Man kann ja eh nichts dagegen machen, ist wie es ist. Also Gefühle sind ja nun mal da, um durchlebt zu werden.
Ja, wir können sie gut wegdrücken. Wir können sie wegdrücken, wir können uns abwerten. Genau. Ne? Also genau das können wir alles machen.
Aber das, was wir wegdrücken, wird meistens größer. Mhm. Meistens wird es mehr und das ist nicht unbedingt hilfreich. Und das ist trotzdem normal. Also ich weiß auch, also wie gesagt, ich bedauere den Moment und ich habe auch danach ganz oft, wenn ich dann jemand anderen höre, der von seiner Geburt schwärmt, wie schön das war, dass es mir einen Stich gibt, dass ich kurz, ein bisschen neidisch bin. Und das ist okay. Also das ist okay, weil war ja auch so, ist wie es ist. Deswegen ist, bin ich oder auch niemand anders irgendwie weniger wert oder was weiß ich. Das ist, es ist eben, wie es ist. Das Leben spielt, wie es spielt. Und nichtsdestotrotz, sind wir einfach nur froh und glücklich, dass unser Sohn da ist und gesund und munter ist vor allen Dingen. Ich muss auch sagen, so die ersten Monate, würde ich sogar sagen, Wochen, Monate nach der Geburt, dachte ich, wieso war es mir überhaupt wichtig, dass ich natürlich entbinde? Wieso habe ich mir den Stress angetan? Hätte ich doch einfach Kaiserschnitt fertig. Jetzt nach einem Jahr bin ich wieder froh darüber, dass es so gekommen ist, dass ich es so gemacht habe. Ich will gar nicht von schaffen, weil man muss ja überhaupt gar nichts schaffen. Wie gesagt, habe ich oft gesagt, das ist völlig egal. Hauptsache, das Kind lebt. Und vielleicht würde ich mir auch bei einem weiteren Kind, habe ich auch oft gesagt, mache ich mir doch nicht nochmal den Stress, irgendwas auszuhalten. Jetzt nach einem Jahr kann ich zumindest sagen, ich bin sehr froh, wie ich mit mir meinem Körper fühle. Ich bin da wieder sehr angekommen in meinem Körper und mit meinem Körpergefühl und der Rückbildung auch, also auch einfach Stärke, dass ich wieder Sport machen kann, aber mich auch einfach nur wohlfühle in meinem Körper und dem wieder etwas mehr vertraue, weil das habe ich sehr, sehr verloren gehabt.
Ja, und das ist halt auch etwas, was dann nur durch dieses Durchgehen wieder entstehen kann, ne?
Vermutlich, ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es auch einen anderen Weg, ich will das gar nicht so so hoch halten jetzt, als ob das irgendwie das Ziel wäre, eine natürliche Geburt zu haben. Aber für mich war es ein wichtiger Weg, um mit meinem Körper, der ja nun auch für mich ein wichtiges Instrument in meinem Beruf ist oder für alle uns wichtig, aber für mich irgendwie schon immer ein Ausdruck meiner selbst irgendwie ist, oder nicht meiner selbst, aber ein Ausdrucksinstrument ist für mich, es ist irgendwie auf jeden Fall wichtig auf dem Weg der Heilung, behaupte ich jetzt. Also so würde ich sagen. Weil Weg der Heilung, der ist nicht abgeschlossen. Und vielleicht kann man den auch nie abschließen, das weiß ich nicht.
Ich glaube, es gibt immer noch eine Layer tiefer. So ist meine persönliche Erfahrung nach einigen Jahren Sternenmama sein und dritte Folge Schwangerschaft ist immer noch eine Layer tiefer. Kann ja auch nicht von Abschluss sprechen, ja.
Nee, das ist auch, glaube ich, sowas. Man wünscht sich so sehr das Happy End durch das Regenbogenkind. Also ich habe es mir jedenfalls, ich habe es mir sehr gewünscht. Gibt es aber nicht. Also diese Liebe, von der ich sprach, die Mutterliebe, die irgendwie an die Hartwände drückt und nicht nirgendwo hin kann, die kann dann endlich irgendwo hin. Die hat dann endlich ein Ziel und das ist wunderschön. Aber die Trauer bleibt, so wie die Liebe zum Sternenkind bleibt. Und dieses Happy End wird es eben nicht geben. Und damit muss man sich auch, das muss man vielleicht auch verabschieden, loslassen, keine Ahnung.
Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen die Frage, wie definieren wir Happy End? Also wenn wir Happy End definieren, wir sind die, die wir davor waren und es ist alles wie ausradiert, no.
Nein, das ist auch, definitiv nicht.
Genau, das ist definitiv nicht der Fall. Ja. Wobei ich, Happy End ist jetzt irgendwie auch ein blödes Wort. Ich schon auch das nochmal betonen möchte, dass man auch mit dem Schicksal, Sternenkind-Mama zu sein und ein Kind verloren zu haben, ein glückliches Leben führen kann und ein zufriedenes Leben führen kann. Na, das sind wir wieder bei der Gleichzeitigkeit von Gefühlen, mit dem, dass einfach in unserem Fall jetzt auch meine älteste Tochter eben nicht da ist. Und sie ist aber trotzdem da. Also es ist ja auch wieder genau das. Sie ist ja ein lebendiger Teil ihrer Familie. Und da sind auch Geschwisterkinder wieder super hilfreich. Also finde ich persönlich, weil die einfach diesen besonderen Umgang haben. Und auch so ganz aktiv, so jetzt in unserem Fall, ne? Ich meine jetzt mein Folgekind, die ist jetzt 6 Jahre alt, ganz aktiv ihre Schwester mit einwebt, über sie spricht, Fragen stellt und sie so wirklich auch lebendig hält. Und das heißt, das hat auch viel, glaube ich, natürlich mit dem persönlichen Weg von einem zu tun und auch dieser Zeitpunkt, also Zeitkontext spielt da auch eine Rolle. Das war bei mir natürlich im ersten Jahr, im zweiten Jahr auch noch nicht so, wie es jetzt ist. Aber jetzt fühlt sich das alles rund an. Und ich würde es jetzt nicht Happy End nennen, aber Happy Life vielleicht. Und Happy Life heißt aber auch nicht, dass da nur happy Gefühle sind. Ne? Also auch hier wieder. Das ist einfach.
Genau. Happy Life statt Happy End.
Genau. Es bleibt nicht alles so dunkel und schwer, wie wir es am Anfang auch denken. Also ich weiß noch so direkt nach Laras Tod, ich konnte mir das nicht vorstellen, jemals überhaupt auch wieder Freude zu empfinden. Also auch nach einem Jahr mit Therapie und mit Reden und Auseinandersetzen, es war alles so oberflächlich, so leer. Na, und das hat sich zum Beispiel auch komplett geändert, dass da wirklich wieder auch eine tiefe Freude in mein Leben eingezogen ist.
Schön, schön. Ja, ich würde auch sagen, dass das erste Trauerjahr bis zum ersten Geburtstag vom Sternenkind, also bis zum ersten Geburtstag von Luna, in meinem Fall war heftig. Auch wenn ich am Ende da ja schon wieder schwanger war. Das ist eine andere Nummer, das erste Trauerjahr. Du hast es damals in deinem Kurs selber gesagt und habe ich auch verstanden. Aber verstanden habe ich es eigentlich erst jetzt.
Dann hast du es erfahren.
Richtig. Ja. Und ich weiß gar nicht, vom Gefühl habe ich sofort gedacht, oh Gott, ich würde jedem empfehlen, erst nach diesem Trauerjahr wieder schwanger zu werden, weil es einfach irgendwie den Platz braucht. Gleichzeitig hätte ich es nicht anders machen können. Also für mich gab es keinen anderen Weg. Deswegen muss jeder. Im besten Fall kann man ja die Natur entscheiden lassen, ob es klappt oder nicht, wieder schwanger zu werden. Aber das ist aber eine andere Nummer. Also das erste Jahr, diese ganzen ersten Male der Trauer, das erste Mal Geburtstag, das erste Mal Weihnachten, das erste Mal wie auch immer, die sind halt einfach wesentlich schwerer als beim zweiten Mal. Und im nächsten Jahr ist es ja dann vielleicht oder im besten Falle oder wie auch immer dann eben mit wieder schwanger oder mit Regenbogenkind. So, ne? Wir hatten jetzt den zweiten Geburtstag mit Regenbogenkind. Wie verrückt ist das denn bitte? Also, und das ist auch eine verrückte Mischung aus Trauer und Freude, die ist fast nicht handelbar. Also irgendwie braucht man ein viel größeres Herz, um damit umzugehen, mit dieser Gewalt an Emotionen, ohne dass ich das jetzt werten möchte, weil ich weiß nicht, auch diese Trauer hat ja irgendwie was Schönes, weil es geht ja schließlich um einen geliebten Menschen. So wie die Freude irgendwie was Trauriges hat, aber ja. Und ja, das wird immer wieder Momente geben, die so sind, ne? Also das, die, sag ich mal, die volle Dankbarkeit und die volle Freude zu empfinden fürs Leben, da bin ich auch immer noch manchmal dabei. Also
bist du auf dem
bin
Weg.
Da, glaube ich, schon sehr, sehr, also ich habe, wir haben dann auch als Familie einen ganz tollen Weg und auch ein großes Glück in unserem Freundeskreis und Familienkreis. Ganz, ganz wundervolle Unterstützung erfahren. Und dennoch merke ich immer wieder, naja, ist schon noch Luft nach oben. Immer schon noch ein bisschen an uns tüfteln, ganz liebevoll, ohne Optimierungsdruck. Aber es ist einfach halt ein heftiges Ding, was nicht einfach wieder gut ist, nur, in Anführungsstrichen nur, weil man jetzt plötzlich doch ein lebendes Kind hat.
Ja, so ist es. Nee. Ja, es sind einfach zwei parallel laufende Sachen auch. Ne?
Absolut.
Die in
Absolut.
Manchen Punkten sich überschneiden, als mit diesem Punkt der Mutterliebe. Da kann das so aufgefüllt werden, aber dieses Kind, was dann da ist, heilt eben auch diese, ich meine, da ist ja auch ein Trauma dahinter. Ist ja nicht nur, dass du deine Tochter verloren hast, sondern auch, was macht diese Schockerfahrung in dem Moment mit mir? Was kommt da dann nochmal hoch? Diese Beschreibungen, die du hattest, da, ich weiß gar nicht, ob mir alles so bewusst war. Ne? Ich habe das Gefühl, ich habe ganz vieles vergessen. Das ist ein riesiger Impact in unser Leben und ich glaube, hier ist es auch einfach ganz wichtig, das mal so zu erfassen und nicht zu denken, in ein, zwei oder gar drei Jahren habe ich das irgendwie abgehakt. Na, das ist ja auch immer so dieses, ich muss es abgehakt haben, dann geht's weiter. Sondern es ist einfach ein Teil unseres Lebens und wie wir es vorhin gesagt haben, wir entwickeln uns damit oder heilen Stücke aus und dann kommt vielleicht nochmal was mit rein. Aber das einfach auch mal in so einem wirklich einer anderen Zeitdauer zu erfassen. Na, sich diese Zeit einfach aufzugeben, finde ich da auch ganz, ganz wichtig. Ja.
Absolut.
Steffi, gibt es noch abschließend etwas? Wir haben jetzt schon ganz, ganz viel reingepackt, ja, ne? In unser Gespräch heute, aber vielleicht hast du noch etwas, um dieses Gespräch zu schließen oder was du einfach abschließend in dem Kontext noch sagen möchtest.
Was ich sagen möchte. Oh, mir fallen jetzt nur ganz kitschige Dinge ein, aber vielleicht sind die ja auch total hilfreich und wichtig. Wenn das jetzt eben eine Sternenmama hört, dann du bist ganz großartig. Weil es ist ganz, das klingt so kitschig, aber das ist was ich immer hätte brauchen können. Ich habe zum einen nach den Frauen mit dem Happy End, dem vermeintlichen, gesucht, nach diesen Geschichten, die mir Mut machen und gleichzeitig danach gesucht, dass ich ja Mama bin, aber das ist total schwierig zu greifen und wenn man dann ein lebendes Kind hat, auch nochmal anders zu definieren, aber viel wichtiger ist, dass man halt wertvoll ist, dass man halt irgendwie, ja, du bist eine großartige Frau, die da was Wahnsinniges erlebt hat, eine Naturgewalt und das braucht Zeit und darf Zeit haben und man muss eben nicht warten bis zu diesem Happy End, weil es das nicht gibt, sondern auch davor darf es schon mal wieder gut sein. Und ja, es klingt jetzt so philosophisch, als ob ich irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen hätte. Habe ich gar nicht. Aber ja, ich suche auch immer noch nach manchen Worten und Wegen. Genau.
Vielen, vielen Dank für diese schönen Abschlussworte noch von dir. Und vielen Dank für dieses tiefe, umfangreiche und sehr persönliche Gespräch.
Ja, das stimmt. ja, danke für den Raum. Danke für deine Begleitung auch. Das habe ich vielleicht noch gar nicht so erzählt. Das hat natürlich doch die eine Bindungsübung, da habe ich erzählt. Aber das hat natürlich sehr viel gebracht, auch gerade eben mit den anderen Frauen zusammen. Man muss da nicht alleine durch. Muss niemand alleine durch. Also das wäre vielleicht auch ein wichtiger Hinweis. Ob das jetzt bei dir ist oder einfach nur im Freundeskreis oder in Gruppen, in regionalen Gruppen. Man kann sich die Menschen suchen, die einen begleiten und das muss man nicht ganz alleine machen.
Ja, danke dir, meine Liebe. Wenn du selbst betroffene Regenbogenmama bist oder eine Folgeschwangerschaft planst und den Wunsch hast, dich nachhaltig und ganzheitlich zu stärken, dann sieh dich sehr gerne einmal auf meiner Webseite um. Hier findest du mittlerweile ein buntes Angebot an Masterclasses, an Workshops sowie zu meinen beiden großen Intensivprogrammen. Die Webseite findest du unter www.regenbogenmamas.de. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich sehr, wenn du mir eine positive Bewertung dalässt oder ihn mit anderen Betroffenen, Angehörigen oder Fachpersonen teilst. Bis zum nächsten Mal, deine Kerstin.